Herzlich willkommen zum Buchblase-Podcast, dem Podcast über das Leben, das Lesen und das Schreiben. Mein Name ist Alex Pohl, alias LC Frei, alias Oliver Morros, und mein heutiger Gast ist wahrlich kein Unbekannter. Er ist Bestseller-Autor, hauptsächlich unterwegs im Bereich Thriller und Krimi, und seine Romane spielen in Berlin, wo er selbst auch lebt. Herzlich willkommen, Martin Christ.
Hallihallo, zum Martin heutigen Christ.
Buchblase-Podcast.
Ja. Was? Freundschaftsversprecher.
Ja, sorry für diese, ich konnte nicht widerstehen, aber
Ich weiß, du wünschst dir gerne den Sebastian in den Podcast, aber
ich würde nicht nein sagen, aber im Moment bist du ja da, das ist mir auch sehr lieb.
Ja. Es gibt die guten Alternativen.
Genau. Wie geht's? Wie steht's? Alles schön in Berlin?
Danke, die Sonne scheint, der neue Roman ist in Vorbereitung, könnte nicht besser sein, würde ich sagen. Und bei dir in Leipzig?
Ja, Sonne weiß ich nicht, habe ich schon seit Tagen nicht mehr gesehen, aber braucht man als Schriftsteller ja auch nicht.
Du musst doch mal rausgehen aus dem Haus, du musst auch mal vor die Tür gehen.
Unsinn, ja natürlich, mache ich sogar auch bei Wetter wie gestern, wo halt Nebel war und das eher so ein Tasten als ein Gehen war, aber egal. Sprechen wir über das interessantere Thema, dein aktuelles Buch. Was heißt das konkret? Ich nehme mal an, es wird im Kalkoversum sein. Ist das
richtig? Richtig. Das wird der nächste Kalkbrenner-Thriller sein.
Ja.
Passt halt. Ist halt, läuft halt gut. Und was gut läuft, da sollte man, glaube ich, dranbleiben.
Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr hilfreicher Tipp. Also für alle, die das jetzt schauen, weil sie gern so erfolgreich sein möchten wie Martin Christ. Das ist das Geheimnis und ich glaube auch das einzige Geheimnis deines Erfolges, das du jetzt hier mit allen geteilt hast.
Ja, war schön mit dir. Danke
dafür.
Fürs Gespräch.
Ja, hat sich schon gelohnt. Auf Wiedersehen. Natürlich dranbleiben. Der wievielte Teil ist das jetzt? 10?
Das ist jetzt, lass mich gerade, das ist der 13. Teil jetzt.
Alter.
Der 12. Teil. Sorry, lass mich jetzt nicht lügen, ich komme schon durcheinander. Ich plane schon so ein bisschen 13, 14, aber sitze jetzt gerade aktuell am 12. und bin ja mehr oder weniger von diesem Erfolg auch so ein bisschen überrascht worden, weil das war ja so in der Form gar nicht geplant gewesen. Das war eher Zufall, dass der Kommissar Kalkbrenner mich jetzt noch so begleitet, weil der ist ja eigentlich entstanden Anfang der 2000er Jahre für den Goldmann Verlag, wo ich damals veröffentlicht habe, und wo der auch nicht wirklich gelaufen ist. Dementsprechend bin ich ja damals mit meinem Wechsel zu Uhlstein dann auch mit einer kompletten neuen Figur an den Start gegangen, die aber auch nicht gelaufen ist, woraufhin der Verlag gesagt hat, holen wir doch nochmal den Kalkbrenner, einen Kommissar zurück, vielleicht läuft der ja doch. Dann hat der Uhlstein Verlag es mit Kalkbrenner versucht, lief auch nicht. Bin ich halt ins Self-Publishing gegangen und habe dort erstmal nochmal eine ganz neue Serie begonnen, weil ich mir dachte, so eine verbrannte Figur, eine verbrannte Serie ins Self-Publishing wechseln ist auch nicht so eine gute Idee. Wenn du da irgendwie komplett neu startest als Autor, dich als Autor neu definierst und erfindest, solltest du vielleicht auch mal mit was ganz Neuem an den Start gehen. Und da habe ich ja damals hier mein böses Kind konzeptioniert und entwickelt und nebenher aber die alten Titel der Verlage neu veröffentlicht im Self-Publishing, und die waren, siehe da, erfolgreich, sehr erfolgreich, viel erfolgreicher als bei den Verlagen. Ich wage fast auch zu behaupten, erfolgreicher als die Serie mit Handy Frei, die ja schon sehr erfolgreich im Self-Publishing war, aber der Kalkbrenner hat sogar noch ein bisschen getoppt. Und da schließe ich jetzt quasi wieder den Bogen zurück zum Anfang, was gut läuft, da bleibt man halt dran, der Kalkbrenner lief halt gut. Ich dachte mir, hey, wenn die Leser es verlangen und das Leser ihn mögen, dann setze ich dort fort. Und so habe ich dann halt vor 2 Jahren tatsächlich auch den ersten Original Kalkbrenner im Self-Publishing veröffentlicht, nachdem ich vorher halt erstmal 7 oder 8 Kalkbrenner-Romane als Backlist-Titel neu veröffentlicht habe.
Ja, das war jetzt eine Menge Informationen. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen.
Ja, es war zu kurz, es war zu wenig.
Nein, es ist alles gut. Nur für Zuschauer, Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen. Der Martin hat nach einer Karriere als Journalist, ich habe ja auch schon mehrere Lesungen mit dir bestritten, deswegen greife ich da jetzt einfach mal auf dein Intro zurück, was du da halt hältst. Das kann ich inzwischen auch schon halb auswendig. Nein. Aber Ich erzähle gerade mal so kurz den Abriss nach Henry Frey sozusagen oder LC Frey.
LC Frey, also, fühl dich frei.
Alles hängt zusammen hier. ja, nach einer Karriere als Journalist hast du halt irgendwann beschlossen, Bücher schreiben ist doch irgendwie geiler und sich alle selbst ausdenken und nicht nur wie beim Journalismus sich 80% selbst ausdenken. Nein, Quatsch. Und dann hast du halt gesagt, okay, machen wir dieses fiktionale Fulltime und das war zu einer Zeit, wo, wenn ich mich recht entsinne, Self-Publishing, so wie wir es heute kennen, keine Option war. Gegeben hat es das ja schon immer. Ich glaube, das gibt es sogar schon länger, als es Verlage gibt, weil die ersten Verlage sind im Endeffekt auch oft aus dem Bestreben einzelner Autoren hervorgegangen, ihre Bücher zu veröffentlichen und dann halt einfach größer geworden. Das heißt, also Verlag ist jetzt nicht die Ursprungsform des Buchveröffentlichens. Aber zu der damaligen Zeit war es halt so, wenn du im belletristischen Bereich irgendwie ernstzunehmend veröffentlichen wolltest, hast du das über Verlage getan, Punkt. Ja. Weil wenn du es selbst getan hast, waren das halt, man nennt das so Vanity Publishing, also so Bücher, die im Endeffekt von vornherein zum Verstauben verdammt waren, wo man aber halt Geld in die Hand genommen hat und sie auf eigene Kappe veröffentlicht und natürlich auch nicht an irgendwelche Vertriebswege angeschlossen war, so mehr oder weniger, wie das halt heute auch mit Druckkostenzuschussverlagen noch passiert. Also ja. Das ist aber nicht das, wovon wir jetzt reden, wenn wir heutzutage Self-Publishing meinen. So, und dann hast du halt die schon von dir ausführlich benannten Schlenker über die Verlage gemacht, wo halt du auch, wie du ja gesagt hast, nicht unbedingt den dir erhofften Erfolg jetzt in dem Krimi- und Thriller-Bereich genossen hast. Du hast ja durchaus erfolgreich Biografien und so Sachbücher und derartiges veröffentlicht. Die findet man, glaube ich, dann eher unter Marcel Feige, korrekt?
Richtig, richtig. Also Marcel Feige, ja, sehr viele Sachbücher, Biografien und noch der in Christoph Brandtus gibt es ja auch noch, da habe ich sehr viel Erotik veröffentlicht.
Stimmt. Genau. Was, ja, gut. Lassen wir jetzt einfach so im Raum stehen. Aber wen das interessiert, ihr kennt jetzt die ganzen Pseudonyme beziehungsweise Nicht-Pseudonyme, um das alles euch komplett in den Bücherschrank zu stellen. Ja, und dann hast du Self-Publishing begonnen, so ungefähr zu der Zeit, als ich eine Agentur fand. Ich hatte zu der Zeit schon ein bisschen Self-Publishing-Vorlauf und über eine Agentur dann halt auch mich dem Verlagsgeschäft zugewandt habe. Also nicht als Verleger, wo denkt ihr hin, sondern halt als Autor, dessen Bücher über die Verlage dann auch veröffentlicht wurden. Ja, und da haben wir uns auch so ein bisschen näher kennengelernt ungefähr zu der Zeit, glaube ich. Ja. So, und das ist so die Backstory sozusagen. Und heutzutage ist die Paul Kalkbrennerei ist nicht nur ein recht bekannter DJ, sondern tatsächlich auch ein Kommissar. Was ist der eigentlich? Kriminalhaupt? Oder was hat der
von Rang? Der ist Kriminalhauptkommissar.
Ja, okay. Und der ermittelt halt in deinen Kalkbrenner-Romanen, dann gibt's halt noch die Henry Frey-Reihe. Mhm. Ist da irgendwie ein Crossover? Ist das dasselbe Universum?
Das ist, also eigentlich ist sie begonnen, die Henry Frey-Reihe als eigenständige Reihe. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, wie es entstanden ist, ob das irgendwie mit dem wachsenden Erfolg von Kalkbrenner im Self-Publishing irgendwie so sich selbst entwickelt hat, aber tatsächlich ist es ab Band 2 der Henry Frey-Reihe so, dass Henry Frey da in seiner eigenwilligen Position, Situation ist und auch gegen ihn ermittelt wird. Und wer ermittelt gegen ihn? Paul Kalkbrenner. So, und der Paul Kalkbrenner bekommt jetzt zwar nicht als Hauptfigur, aber halt als immer stärkere Nebenfigur auch eine wichtige Rolle in der Henry Frey, im Henry Frey-Universum. Aber natürlich ist Henry Frey immer noch die Hauptperson, klar, logischerweise. Aber Kalkbrenner ist halt auch dort vertreten und das macht das Ganze schon interessant, weil man dort natürlich als geneigter Kalkbrenner-Fan dann den Kalkbrenner nochmal aus einer ganz anderen Position erlebt, weil er natürlich nicht in seiner Haut drinne steckt, sondern ihn aus der Perspektive des Henry Frey wahrnimmt. Und das macht die ganze Sache natürlich nochmal umso interessanter.
Okay, war das geplant? Du bist ja so ein Planer, kommen wir dann auch noch dazu. War das irgendwie angelegt oder ist das auch irgendwie so zufällig entstanden?
Also es ist schon so, dass die Henry Frey-Reihe, die Romane schon langfristig geplant sind, auch ausgelegt auf 5 Bände und danach ist wirklich Schluss. Ah, okay. Aber das mit dem Kalkbrenner, wie gesagt, das war, glaube ich, eher so ein Selbstläufer. Ich brauchte einen Kommissar, der halt irgendwie gegen ihn ermittelt und irgendwie, du weißt ja wahrscheinlich auch, wie es ist, du hast halt eine Figur und brauchst halt einfach noch so einen Widerpart. In diesem Fall war es halt ein anderer Kommissar aus Berlin. Dann denkst du auch, warum soll ich jetzt nochmal einen ganz neuen Ermittler erfinden, dem ich den Henry Frey gegenüberstelle, nehme ich einfach den Kaltbrenner. Ja. Wenn es da eben um Morde geht, dann bietet es sich an. Und hatte letztens auch beim Schreiben des aktuellen Kaltbrenner-Romans auch überlegt, ob ich den Henry Frey dort einfach mal unterbringe, so als Wechselspiel. Ja. Weil ich mag das halt. Ich meine, ich bin ja ein bisschen so Stephen King geschädigt, und der ist ja auch irgendwie der Meister darin, halt, dass alle Figuren in allen Romanen irgendwie sich wieder begegnen und auftauchen, und das mag ich halt. Und so hat sich bei mir auch tatsächlich in allen meinen Romanen so ein Marvel-Multiversum entwickelt, das halt tatsächlich in allen meinen Romanen irgendwie tatsächlich da auch wieder eine Figur aus einem anderen Roman auf. Ich hab beispielsweise damals diesen Standalone Niemand stirbt allein geschrieben. Das ist wirklich ein Psychothriller Standalone, aber darin taucht auch mal ein Kommissar auf. Und welcher Kommissar taucht auch auf? Taucht dort auf? Dort ist es der Henry Frey, der dort auftaucht. Ja. Also es ist so, man erkennt immer irgendwie meine Romane, weil irgendwelche Figuren von mir immer wieder auftauchen.
Hast du da irgendwelche größeren Notizen zu dem Thema? Weil dann kommst du ja irgendwann sonst geografisch auch mal durcheinander, im Zweifelsfall.
Nee.
Machst du
gar nicht, das habe ich alles im Kopf. Also ich sag mal so, die Figuren, die begleiten mich jetzt seit Anfang der 2000er Jahre. Der Kaltbrenner. Der Kaltbrenner als solcher hat ja schon so ein Universum aus Reportern und Kriminaltechniker und Gerichtsmedizinern und die immer wieder auftauchen. Und die tauchen halt auch in den anderen Romanen auf. Wenn halt bei Henry Frey ein Gerichtsmediziner auftaucht, dann ist es halt der gleiche Gerichtsmediziner, der halt auch im Roman von Kaltbrenner auftaucht. Also die habe ich alle inzwischen so im Kopf, dass ich da gar nicht mehr irgendwie zurückblicken. Das ist einfach... Nee, also erstaunlicherweise, ich weiß, dass viele da irgendwie mit so massig Notizen, oder es gibt ja die ganzen Schreibprogramme, wo du halt auch dann deine ganzen Charaktere anlegen kannst. Nee, das ist bei mir alles irgendwie im Kopf drin, und da greife ich einfach relativ schnell zurück.
Ja.
Auf zurück.
Also ich bin auch kein Fan von so Notizen mehr. Ich habe das aber auch schon durch, also mit so wirklich so seitenweise Excel-Tabellen-Kram, weil du halt immer denkst, oh mein Gott, jetzt habe ich hier einen Roman 5 behauptet, der ist am so und so vielten August in irgendeinem Jahr in der Kneipe gewesen. Und wenn ich jetzt 5 Bücher später zufällig dasselbe Datum erwische und der war woanders, also das ist sehr unwahrscheinlich, dass das passiert, und ich glaube, es ist auch wichtiger, dass die Figur halt konsistent ist und du jetzt nicht wirklich jeden Kack da irgendwie nachschaust ständig, weil dann kommst du, glaube ich, auch in so ein Excel-mäßiges Mindset, weißt du, was ich meine?
Ja.
Und das ist irgendwie fürs Schreiben auch nicht so wirklich geil.
Ich versuche das generell mit Jahreszahlen inzwischen zu vermeiden, weil das hat mich jetzt gerade auch diese Kaltbrenner-Reihe gelehrt, weil der Kaltbrenner ist ja, wie gesagt, Anfang der 2000er Jahre entstanden. Inzwischen 12 Romane, die aber über einen Zeitraum von inzwischen knapp 20 Jahren entstanden sind. Dazwischen war zwischen den Kaltbrenner Märchenwald, das war der 7. und Wunderland, dem 8. Lagen, mein Märchenwald ein bisschen... Da lagen jetzt Pi mal Daumen etwa 5-6 Jahre dazwischen. Also den letzten Kaltbrenner habe ich für Ulstein 2015/16 geschrieben, und jetzt 2022 habe ich den ersten neuen Kaltbrenner geschrieben. Also wenn du die Geschichte dir anschaust, liegen zwischen dem ersten Roman und dem letzten aktuellen Roman jetzt 20 Jahre. In der Geschichte aber selber, in der Geschichte, wenn man sich die anschaut, ist irgendwie von wegen... Kaltbrenner hat dort, lässt sich von seiner Frau scheiden, seine Tochter wird schwanger und die hat jetzt ihren Sohn bekommen, sind in der Geschichte aber alles in allem gerade mal vom allerersten Kaltbrenner-Roman bis zum heute aktuellen gerade mal 3 Jahre vergangen.
Okay,
ja. Also wenn du jetzt tatsächlich in der Geschichte irgendwelche Jahreszahlen nennst, haut das für die Leser alles überhaupt nicht hin. Deswegen versuche ich sowas echt jetzt tunlichst zu vermeiden, weil das habe ich halt gemerkt, weil manchmal spielt ja das Leben als Autor auch irgendwie einen Strich durch die Rechnung. Und macht den Stich durch die Rechnung, und dann musst du halt doch mal irgendwie ein Jahr warten, bis der nächste Kaltbrenner-Roman erscheint oder 2. Ja. Oder da kommt halt ein anderes Buch dazwischen. Und wenn du dann mit Jahreszahlen in deinen Geschichten operierst, dann hast du ein Problem irgendwann.
Wir hatten das unlängst mit dem Fantasy-Autor, der Dan Dreyer, der hier auch zu Gast war. Und der plant ja tatsächlich, der hatte auch so eine riesige Wand, kennst du ja bestimmt auch, also zum Plotten mit diesen ganzen Zetteln und so, so Hollywood-Style nenne ich das immer, weil so werden ja oft auch Fernsehserien und Filme halt geplottet mit so Dreiaktstruktur und dann packst du dir die einzelnen Kerzchen da in die jeweiligen Akte rein und so weiter. Und der plant ja tatsächlich zum Beispiel eine fünfbändige Reihe und dann plant der so den overhanging Plot, von was die fünf Bände betrifft, und geht dann in jedes Buch nochmal einzeln rein, um das zu plotten, Kapitel für Kapitel und so. Das ist natürlich bei einer Endlosreihe, von denen ich ja auch zwei plus noch ein paar andere so schreibe, / betreue, zu einem riesigen Problem, weil du hast einfach das also eins der typischen Krimi-Probleme. Eins ist eine Mordrate jenseits von Gut und Böse. Ich nenne das Cabot-Cove-Problem. Also aus Mord ist ihr Hobby. Mhm. Der gefährlichsten Kleinstadt aller Zeiten mit einer Mordrate von über 80% auf gefühlt 100 Einwohner und sowas in der Art. Also einfach Wahrscheinlichkeitsprobleme hast du. Und das nächste ist halt eben auch das mit den Jahreszahlen. So im typischen Thriller hast du ja, wenn du mal drüber nachdenkst, macht natürlich keiner, weil allen ist klar, das ist Fiktion, hast du das Problem, dass die zum Beispiel die Ermittler so praktisch jede Woche oder jeden Monat oder so gefühlt einen krassen Mordfall auf dem Tisch haben. Und dazwischen nichts Langweiliges oder sonst irgendwas. Die stöhnen vielleicht mal über Papierkram. Aber ich meine, das will ja auch der Leser nicht wissen. Der will ja auch nicht drei Bände lang irgendwie die Katze der Oma ist verschollen und wurde auf dem Baum gefunden Zeug lesen, sondern der will ja den nächsten Thriller. Das heißt, also das ist, glaube ich, auch so eine stille Vereinbarung zwischen Autoren und Lesern, dass man da die Grenzen der Realität ein bisschen strapaziert. Aber
ja, das sowieso.
Ist ja keine Reportage. Und das mit den Jahreszahlen finde ich halt auch unglaublich sinnig. Ich habe das, du weißt ja, Lee Child ist bin ich ein großer Fan von, wobei ich mittlerweile auch in den älteren Romanen so an ein, zwei gekommen bin, wo ich gern mal mit ihm über ein Bierchen oder einen Kaffee drüber reden möchte, was da so passiert ist vielleicht oder auch nicht. Aber im Großen und Ganzen ist das schon ein toller Autor, für mich zumindest, und auch die Figur sehr interessant. Und der drückt sich ja da auch um alles. Da musst du ja wirklich in den Romanen sehr genau lesen und dem quasi aus der Nase ziehen, kommt man in irgendeinem Roman, dass halt Reacher irgendwie jenseits der 30 schon ist. Das ist der aber verdammt lange. Der wird gefühlt auch nie 40.
Nee, das ist
so, und klar, logisch. Und da ist das läuft seit, glaube ich, 25 oder mehr Jahren, ne? Und dann kriegt er natürlich auch irgendwann Probleme, weil er ist ja halt der Held ohne Handy und ohne alles und spätestens nach 9/11 ohne Ausweis und Papiere und irgendeine Bankverbindung in ein Flugzeug steigen, da wird dann auch für Lee Child ein bisschen schwierig. Aber von dem kannst du dir wirklich gut abgucken, wie man das halt auch wirklich vermeidet, zu viele Daten zu streuen, die du im Endeffekt auch nicht wirklich brauchst, um die Geschichte zu verstehen. Wen interessiert das, ob der 38, 39 ist? Who cares?
Ja, ja, wollte ich sagen, ja, eben. Das ist halt einfach der klassische Held, der nicht älter wird. Das ist halt einfach der, jeder genau. seiner neuen Romane fängt halt im Prinzip wieder bei Null an. Also, klar,
ja, die fünf Freunde, die sind ja auch 100 Jahre lang 12 gewesen oder so.
Das ist ja auch okay. Das funktioniert ja. Wobei ich, was du gerade sagst, ist schon sehr, 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 sehr spannend finde. Zum einen bin ich ja jemand, der in seinen Romanen schon sehr, sehr gerne sehr viel für seine Romane sehr viel recherchiert und dann auch wahre Begebenheiten aufgreift. Also der ein oder andere Roman ist halt tatsächlich, beruht halt auf wahre Kriminalfälle, wahre Begebenheiten. Das ist mir schon wichtig, das mag ich, irgendwie dort zu verarbeiten. Dementsprechend muss man sich dann auch so ein bisschen an der Realität entlanghangeln, weil sonst funktioniert so eine Geschichte halt am Ende dann doch nicht. Aber was ich noch viel spannender finde, weil du sagtest, irgendwie so die Oma mit der Katze, die da, wo die Katze vom Baum geholt werden muss, oder, also das mache ich aber
das
auch schon mal.
Das ist so spannend, okay.
Das mache ich auch gerne. Jetzt nicht unbedingt die Oma mit, aber da bringst du mich gerade auf eine Idee, vielleicht mache ich das mal. Aber was ich halt habe, ist einfach mal so ein einfach simpler Selbstmörder beispielsweise. Die Ermittler werden halt zu einem Typen, in meinem Roman Engelsgleich habe ich das zum Beispiel gemacht, werden die halt zu einem Typen gerufen, der hängt, baumelt halt von der Decke und ja, okay, ist ein Selbstmord, und sieht nichts aus und Thema abgehakt. Und dann fahren die erstmal zu einem ganz anderen Fall und alles ist halt einfach, der Leser fragt sich wahrscheinlich auch, was sollte diese Episode jetzt? Ja, okay, das hat so ein bisschen den Polizeialltag gezeigt und einfach so ein bisschen Normalität, dass halt nicht immer nur alles so diese Serienkiller oder böse Kinder, die Kinder, die da irgendwie böse gemeuchelt werden und entsorgt werden. Also das ist zum Beispiel in Engelsgleich auch so, die fahren halt dann, werden dann von diesem Selbstmörder, der völlig banal ist, werden die halt zu einem anderen Mordfall gerufen, wo Kinder irgendwie in irgendwelchen Tümpeln entsorgt wurden. Und erst Mitte des Romans plötzlich gibt es so einen Schlenker, wo es dann, aha, Moment mal, das war gar nicht so umsonst, diese Geschichte ganz am Anfang, weil die hat mit dem Mordfall zu tun. Sowas mag ich halt einfach. Die Leser erstmal so völlig irgendwie einfach ein bisschen am Alltag der Polizisten teilhaben lassen, um ihn dann am Ende dann plötzlich nochmal so eins zu verpassen und sagen, ach nee, Moment, warte mal. Stimmt.
Genau.
War gar nicht so überflüssig.
Was ich meinte damit ist, du würdest aber sowas, um mal bei der Katze auf dem Baum zu bleiben, also was wirklich sehr trivial ist, würdest du jetzt nicht zum Hauptfall machen. Also im 14. Kalkbrenner ist das Highlight, dass die Katze gefunden wird. Also bitte mach das mal, ich würde es lesen. Wer es sonst noch lesen würde, weiß ich jetzt nicht, aber nein.
Gut. Ja, es muss noch was drumherum geschrieben werden. Es muss immer umgeschickt werden.
Das auf jeden Fall. Und da das auch mit, selbst mit der Oma und der Katze, Entschuldigung, kann ja durchaus auch mal einfach dazu dienen, dass man halt die Charaktere ein bisschen menscheln lässt, weißt du? Also das ist jetzt auch nicht per se falsch oder so. Ich meinte nur, sowas würdest du in unserem Genre nicht als Hauptfall machen.
Nee, natürlich nicht.
Oder die Suche nach dem verlorenen Schlüssel oder so, das ist dann wirklich nicht bleiben. Aber das Ding ist, ich habe das auch. Und ich nutze dazu so ein bisschen auch das Vehikel, dass ich ein relativ großes Team von Ermittlern habe, die in einer mehr oder weniger realistischen Konstellation miteinander zu tun haben. Also du hast halt so eine KHK, also Kriminalhauptkommissarin, die mit einem Psychiater zusammenarbeitet. Auch das ist eine Konstellation, die du in der Form so in der Polizei nicht finden wirst. Es gibt aber sehr wohl forensische Analyse, also forensische Analytik, was man so gemeinhin als Profiler auch missversteht. Das ist ja was es in Deutschland so überhaupt nicht gibt. Ne? Und dann hat die halt noch zwei wie so Untergebene. Also mir ist durchaus klar, auch durch genug Kontakt mit Polizisten, dass das nicht die Organisationsstruktur und dem Polizeiapparat widerspiegelt. Aber der Witz ist, damit hast du halt mindestens vier Leute, die du erstmal auf verschiedene Sachen ansetzen kannst. Und dann kann das durchaus sein, dass sich das zu einem Ganzen zusammenfindet, dass du halt merkst, okay, die haben an dem Fall ermittelt, der scheint gar nicht damit verbunden zu sein. Und dann gibt's noch was Elegantes. Ich habe ja unlängst mich mal selbst beim Schreiben begleitet, so als eine Art Videotagebuch, das werde ich, also zum aktuellen Edel- und Stein-Roman, das werde ich auch irgendwann mal veröffentlichen auf YouTube. Und da habe ich auch kurz drüber gesprochen, dass das manchmal auch einfach nur dazu wichtig ist, die Figuren haben ja auch ein Privatleben und dass sie vielleicht in dem Privatleben irgend so eine Erkenntnis, irgend so eine Schlüsselerkenntnis haben, welche sie dann so metaphorisch oder ein bisschen auch Thema, als literarisches Thema von dem Buch auf den eigentlichen Fall sich anwenden lässt und dann macht's halt Klick. Und das war die Erkenntnis, die noch gebraucht wurde, um halt dahinter zu kommen, warum macht der Täter das so und so. Und das ist halt das Schöne, wenn du mehrere, also das ist so das feste Team und dann hast du drumherum natürlich auch noch Rechtsmediziner, den ab und zu mal auftauchenden Journalisten und so. Man kennt das ja, also das sind ja jetzt auch alles keine neu erfundenen Räder. Aber damit kannst du halt auch solche Sachen mit abdecken. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige am Privatleben des Ermittlers. Ich glaube, beim Anfänger im Genre ist dann Schluss bei, na, der muss halt versoffen sein die ganze Zeit, der Kommissar, weil das eben so ist. Naja. Aber die eigentliche Botschaft ist, ich finde das weder gut noch schlecht, den versoffenen Kommissar. Ich kann das, ist es nachvollziehbar bei der Belastung und bei einem Job. Es gibt natürlich auch noch andere Varianten, als jetzt immer wieder dasselbe zu erzählen. Aber ich glaube, das viel Wichtigere dran ist, dass man da als Leser halt diesen Einblick ins Privatleben auch bekommt. Und der halt auch in irgendeiner Art und Weise spannend und drastisch inszeniert wird. Weil wenn das Privatleben ist, ich meine, kann auch lustig sein, kommt ein bisschen so auf das Genre an. Wenn der Kommissar halt zum Beispiel ein super krasser Kleingärtner ist und so ein übelster Spießbürger halt, das kann, also es dient ja alles nur zur Charakterisierung und um halt neben der Handlung noch so Parallelen aufzumachen. Das machst du ja auch sehr gern, weil es ja aus deinen Büchern,
ich sag mal so, ich
dass es da nicht so unbedingt straight nur geht, sondern dass da auch viel parallel passiert.
Ich habe es zuletzt ein bisschen übertrieben. Das hat mich ein bisschen sehr viele Nerven gekostet, weil ich gerade jetzt mit den neuen Kalkbrenner Romanen im Self-Publishing da ein Fass aufgemacht habe. Also der letzte im Self-Publishing, ich glaube, der letzte beim Verlag war Märchenwald. Und danach kam dann Wunderland, Hexentanz und Fegefeuer. Und jeder dieser Romane baut so ein Stück weit aufeinander auf. Und das hat sehr viel mit Kalkbrenners Privatleben zu tun, weil da kommen Dinge von außen herein, die ihn in seiner Arbeit begleiten, aus seinem Privatleben, die ihn dann auch quasi, die den Fall beeinflussen, die mit dem Fall unmittelbar zu tun haben. Und das hat sich, ohne dass ich es gewollt habe, weil ich bin auch jemand, der eigentlich gerne im Vorfeld sehr viel plottet, aber Da hat mir so der Kollege Zufall mit Ideen, die mir zwischendurch noch kamen, auch beim Schreiben kamen, hat mir dann Strich durch die Rechnung gemacht, weil da haben sich die Romane plötzlich so dermaßen aufgeblasen, die wurden so wuchtig und so komplex und so aufwendig.
Epische Thriller quasi.
Das war schon irgendwie, wo ich mich im Nachhinein ziemlich geärgert habe, mir selbst in den Arsch gebissen habe. Ich dachte, das war nicht unbedingt nötig, weil das ist natürlich auch eine Zeitfrage. Ich meine, du weißt es ja auch, im Self-Publishing kannst du da nicht 9 oder 10 Monate Zeit mit einem Roman lassen. Und wenn dann plötzlich so eine Geschichte plötzlich so eine Ausmaße annimmt, das war grenzwertig. Also
vielleicht versucht dein Unterbewusstsein dir zu sagen, dass du das mit den Plotten mal ein bisschen hinterfragen solltest.
Ja, gut, aber das ist ja genauso schlimm, weil wie gesagt, diese ganzen Episoden, die dann noch hinzukamen zur eigentlich geplotteten Geschichte, die waren ja ungeplottet, die waren ja rein spontan. Also
ja. Besser genau, wäre, und wenn du nur die schreibst und den Plot nicht, dann hättest du ja ein dünneres Buch, ne?
Also. Na gut. Ja, ich versuche es da schon ein bisschen kürzer wieder zu fassen, weil das hat ein Ausmaß angenommen. Aber das hat mich auch wirklich beschäftigt. Das war halt einfach eine Geschichte, die ging dann quasi über drei Bände hinweg mit Kommissar Kaltbrenner und seinem Privatleben, was unmittelbar mit seiner Ex-Frau zu tun hat. Dann kam noch ein Halbbruder von ihm plötzlich hinzu und das nahm Ausmaße an. Das war halt einfach.
Ich kann es aber absolut nachvollziehen und ich glaube auch nicht, dass das wirklich was mit der Methode zu tun hat, weil ich glaube, wer diesem Podcast hier schon länger folgt, der kennt meine nun inzwischen zur Genüge, halt keine. Da gibt es auch nicht so viel zu erzählen zu. Deine, das haben wir jetzt auch schon etabliert, ist halt das Plotten, würde ich dann später gerne nochmal drauf eingehen, aber zu dem Thema, dass es halt ausufern kann, das ist mir auch schon immer so gegangen. Ich habe ja auch lange relativ penibel da geplant, so auf Kapitelebene runter und so. Mittlerweile mache ich das halt überhaupt nicht mehr, aber das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass die Romane manchmal einfach, wo man denkt, okay, ja, das ist cool, ich will das jetzt wissen, ich will das auch nicht einfach unbehandelt liegen lassen. Und oft sind es dann halt auch Stories und da sind wir bei einem anderen interessanten Problem, wie ich finde, nämlich Cliffhangern. Oft sind es dann Stories, wo man sagt, okay, das haut aber auch zeitlich nicht hin, das wäre einfach super naiv jetzt anzunehmen, gerade im Privatleben. Also wenn eine Beziehung zum Beispiel anfängt zu kriseln, dann kriegst du das nicht in einem Buch erzählt. Es sei denn, du schreibst sowas wie eine Familiensaga, was ja in der Regel einen längeren Zeitrahmen abdeckt pro Buch, auch gerne mal Jahrzehnte oder so. Aber bei uns, ein wesentliches Mittel beim Thriller ist, glaube ich, Geschwindigkeit. Also nicht auch durchballern wie so ein MG, sondern schon auch Tempo variieren. Aber im Wesentlichen ist das was man nicht... Wo man jetzt keinen Bock auf 20-seitige Landschaftsbeschreibungen oder sowas hat. Das muss dann schon auch ein bisschen saugen. Ne? Das braucht auch ein bisschen Druck. So, das heißt, die Zeitspanne, die du in dem Buch zur Verfügung hast, das hat ja auch damit zu tun, es geht ja um die Wurst. Also wenn zum Beispiel ein aktuell noch nicht aufgefundenes Opfer, was möglicherweise noch lebt, gefunden werden soll, dann haben die Ermittler in der Regel auch kein halbes Jahr Zeit dazu. Das muss alles ratzfatz passieren. Ja. Und wenn die parallel noch irgendwelche Probleme im Privatleben haben, also zum Beispiel gerade die Beziehung anfängt zu kriseln, ist sie noch nicht zu Ende gekriselt am Ende des Buches. Also schleppst du das ins nächste weiter. Ja, und da sind wir halt bei so einem Thema, das ich aktuell gerade habe. Ich habe mit dem Roman, der gerade draußen ist, am Ende halt auch so ein, oder auch während des Romans kriegst du so mit, du hast deinen Fall, der sollte auch abgeschlossen sein. Ich glaube, davon sollte man nicht abweichen. Das alles andere macht man echt auf eigene Gefahr und das kann tierisch in die Hose gehen.
Nee, den Fall also, sollte wirklich abschließen, ja.
Ne, so den Hauptfall, sagen wir.
Den Hauptfall, ja.
Und dann kriegst du aber mit, dass hinter dem, also da gibt es halt auch eine Schuldige oder einen Schuldigen, weiß ich noch nicht, müsste dann selbst lesen, die dann da dahinter steckt und so weiter. Und dann kriegst du aber mit so ganz kleine Hinweise, dass die vielleicht das doch nicht ganz alleine gemacht hat. Passenderweise ist die dann auch nicht groß zu weiteren Aussagen fähig, bla bla. Und der Trick ist, du kriegst mit, das geht im nächsten Band weiter. Und ab wann ist denn der Punkt, wo du halt dann wirklich in Gefahr läufst, Leser zu verlieren? Weil bei mir ist es so, natürlich gibt es viele Leser, die durchlesen, also die irgendwann mal mit Band 1 eingestiegen sind und chronologisch richtig lesen. Aber man macht es ja auch ein bisschen aus Marketinggründen, mache ich zumindest so, befeuert man ja den aktuellen Roman.
Richtig.
Ne, wenn der dann rauskommt. So. Und das heißt, dann hast du auch relativ viele Leser, die halt mit diesem Roman einsteigen.
Richtig, ja.
Und sagen, hoffentlich sagen, okay, hat mir gefallen, jetzt will ich die anderen auch lesen. Mhm. Und vielleicht, oh, der Band 5 hat ein schönes Cover, fange ich mal damit an. Und das Leseversprechen ist ja bei mir auch immer so, dass die in sich abgeschlossen sind und auch unabhängig voneinander lesbar sind. Aber sowohl hier als auch bei der Fantasy-Reihe, die ich nebenher noch schreibe, komme ich mehr und mehr in Fahrwasser, weil ich es halt auch einfach spannend und interessant finde, wo du dann dieses Episodenhafte immer so in kleinen Schritten immer mehr ein bisschen hinter dir lässt und sagst, es ist aber schon auch geil, wenn die zusammenhängen, aber ich kann jetzt auch keinen 800-Seiten-Thriller raushauen. Also man trennt die jetzt nicht absichtlich, mache ich zumindest nicht so, sondern du merkst halt einfach, ey, die Story, da kommt noch was. Das will ich jetzt aber auch drin lassen. Ich will das nicht einfach rauslöschen, damit die Story um Himmels Willen abgeschlossen ist. Und das hat, glaube ich, auch viel mit persönlichen Präferenzen zu tun, aber ich würde allen, die das jetzt hören und vielleicht ähnliche so Überlegungen haben, würde ich definitiv aus meiner Sicht raten, passt auf, dass euch die Pferde nicht durchgehen, denn das kann halt echt schnell darin enden, dass der Leser sagt, das ist mir jetzt nicht abgeschlossen genug.
Und das auf jeden Fall, gebe ich dir recht, man sollte auf alle Fälle die Geschichte abschließen. Also den Kriminalfall abschließen. Man kann durchaus mal irgendwie eine Kleinigkeit mit rübernehmen in den nächsten Roman.
Privatleben zum Beispiel.
Dass sich das entwickelt.
Gut.
Das lässt sich auch relativ schnell immer wieder auffrischen in so einem. Da reichen ein, zwei Nebensätze und dann ist quasi schon alles erklärt. Da musst du nicht viel weiteres machen. Und ansonsten es ist halt, wie du sagst, aber auch schon so, dass das habe ich ja halt auch, wie gesagt, mit Wunderland und Hexentanz gemerkt. Du hast ein Konzept, ein Exposé fertig geplottet und dann kommen wir noch Ideen und die Ideen willst du aber auch nicht liegen lassen, weil die Ideen sind ja in der Regel so gut, dass sie den Roman noch besser machen, als er ohnehin schon ist. Und die willst
man
du dann
stopft ja nicht Sachen rein, nur um es länger zu machen.
Nee, also eben. Das macht schon alles Sinn dann und das macht die Geschichte deutlich besser und da muss man halt schon abwägen, wie weit geht man, nimmt man wirklich alles mit oder macht man damit einen zweiten Roman nochmal auf? Aber dann ist natürlich die Frage, haust du dann den ersten Roman mit einem Cliffhanger? Beendest du den mit einem Cliffhanger und haust dann irgendwie alles weiter? Also ich weiß zumindest aus meinen Verlagsveröffentlichungen, da habe ich tatsächlich mal mit einem richtig bösen Cliffhanger einen Roman beendet. Hat halt nicht funktioniert. Aber gut, ich meine, bei den Verlagen haben auch alle anderen nicht funktioniert. Also kann man es jetzt nicht unbedingt an diesem Cliffhanger festmachen.
Da muss ich mal einhaken, was heißt, hat nicht funktioniert? Hat der Verlag schon auch sich dazu irgendwie geäußert und gesagt, Vorsicht, lieber nicht? Oder?
Nee, gar nicht, erstaunlicherweise gar nicht.
Okay, das wäre so meine Vermutung gewesen, dass da auch direkt vom Lektor erstmal Feuer kommt, so, Mensch, das musst du doch abschließen und kennt man, weiß man doch und so.
Nee, gar nicht, das war das Erstaunliche. Ich meine, ich kann vielleicht, muss vielleicht dazu sagen, das war bei Uhlstein und ich hatte bei Uhlstein ja mit einem Bestseller begonnen. Das war ja das Erstaunliche. Ich hatte bei Uhlstein mit der Mädchenwiese begonnen, das war wirklich ein richtig fetter Bestseller. Mhm. Und hatte danach im Prinzip, standen mir alle Türen offen. Und ich wollte gleich wieder den nächsten Serienkiller-Thriller hinterher schieben, weil die Mädchenwiese war halt ein Roman, der war mit meinem Wechsel von Goldmann zu Uhlstein, war der halt auch mit dem Verlag entwickelt worden. Also da habe ich wirklich drei Monate mit der Lektorin zusammengesessen und wir haben diesen Roman zusammen konzeptioniert. Die hat mir halt gesagt, so, da muss halt ein kleiner Junge rein, der sucht seine vermisste Schwester, der ist halt verzweifelt und keiner hört ihm zu. So die typischen Zutaten für einen Thriller. Wir brauchen halt eine alte Frau, die im Dorf keiner mag, weil sie so als Hexe verschrien ist. Wir brauchen ein verschwundenes Mädel, die verzweifelte Mutter. Wir brauchen einen alten, versoffenen Kommissar, der halt nicht mehr im Dienst ist und der plötzlich irgendwie von dem alten Fall wieder eingeholt wird. Also es wurde alles so zusammengerührt, was irgendwie erfolgreich ist. Das musste alles rein. Ja. Und dann durfte Martin Christ den schreiben. Und durfte ich aber auch so schreiben, wie ich wollte. Also es war schon irgendwie so, ich habe den gleich mit fünf verschiedenen Handlungsebenen geschrieben. Das hatte man mir zugestanden. Aber es mussten halt die ganzen Zutaten rein, die quasi so zu dem Zeitpunkt alle erfolgreich waren. Und der Roman war erfolgreich. Und dann hat man mir alle Türen offen gelassen. Und dann habe ich halt was ganz anderes. Ich wollte jetzt keinen Kommissar mehr. Ich wollte irgendwie auch nicht diesen Serienkiller, sondern ich wollte halt so ein bisschen mehr hardboiled schreiben. Ich wollte halt so im Stile von Don Winslow und Roger Smith. Ich weiß nicht, ob du Roger Smith kennst, diesen Südafrika-Autor, der ja wirklich sehr, sehr schnell schreibt und extrem schnell wechselt und sehr viele Handlungsebenen. Und da geht's ja wirklich zack, 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 zack. Und genauso habe ich Dreckspiel entwickelt. Und Dreckspiel mit einem Roman, mit einem Ende versehen, das halt wirklich so dermaßen böse offen ist. Und ich habe halt auch gebibbert, habe es dann halt der Lektorin geschickt und dachte, oh Gott, was, wie findet die das jetzt? Weil so gar nichts mit dem ersten Roman, dem erfolgreichen Roman zu tun hatte, war komplett anders. angelegt. Ja. Und die war begeistert, war hellauf begeistert. Der Roman wurde halt auch mit Fernsehwerbung versehen. Hier Fox Top Thriller, wie es damals irgendwie so üblich. Und das ist, glaube ich, heute auch noch teilweise üblich. Irgendwie und war halt irgendwie so Marketing-Schwerpunkt. Aber das Ding ist völlig gefloppt. Das Ding ist völlig in die Hose gegangen. Völlig.
Das also ist so ein bisschen das Problem. Das liegt meines Erachtens selten daran, dass man bei Verlagen zu wenig Unterstützung bekommt. Speziell am Anfang. Also ich meine, wenn die einen einkaufen, machen die das in der Regel ja auch, weil sie eine gewisse Hoffnung hegen, dass sie da nicht irgendeinen Schrott sich einkaufen. Und dann unterfüttern sie das durchaus auch mit Marketing. Nur muss man halt sagen, aus meinen und wie ich weiß, spreche ich jetzt mal auch für dich aus deinen Erfahrungen, ist es halt leider so, dass sich das Marketing selten so effizient dann darstellt in den Ergebnissen, wie man sich das wünscht. Und es fällt halt dann kontrastierend besonders stark auf, wenn man halt irgendwann mal anfängt, alles wieder oder erstmals selbst zu machen mit einem Bruchteil des Marketingbudgets. Ich meine, das ist ja auch klar, so eine Anzeige in so ganzseitig in einem beliebten Wochenblatt oder halt im Fernsehen, das kostet ja ordentlich Geld. Also ordentlich Geld, ne? Und das Ergebnis davon ist halt eher vernachlässigbar, glaube ich. Speziell, wenn du halt ein Neuautor bist. Also da passen meines Erachtens oft viele Sachen nicht so wirklich optimal zusammen, was nicht damit zu tun hat, dass die Verlage irgendwie dich von Anfang an ignorieren. Warum sollten sie das tun? Die wollen ja mit dir auch Geld verdienen. Das ist halt Schwachsinn. Da existieren ja auch die merkwürdigsten Gerüchte. Die sind ja auch nicht böse zu dir oder so. Das ist, glaube ich, einfach ein Kompetenzproblem und ein Strukturproblem innerhalb des Unternehmens.
Das soll ich gar nicht sagen. Ja. Also, ja gut, es ist nicht ganz so unwichtig, weil ich meine, ich war zu dem Zeitpunkt ja kein Unbekannter, kein Neuer. Erstens war ich ja eine Weile schon bei Goldman, hatte da jetzt zwar nicht den Bestseller hingelegt, aber es verkaufte sich halt so lala. Also ich hatte schon meine Leserschaft und durch die Mädchenwiese hatte ich natürlich bei Ullstein einen perfekten Einstieg. Da war ich halt ein Name, da war ich halt irgendwie mit einem Roman sehr erfolgreich gewesen. Also war ich mit dem zweiten, mit den Dreckspielen nicht wirklich so unbekannt. Da ist halt nur, wie du schon sagst, auch im Verlag sehr viel schiefgelaufen. Also es gab da dieses Cover und es hatte sich, als das Cover dann in der Vorschau präsentiert wurde, gezeigt, dass das gleiche Cover, das gleiche Motiv bei vier anderen Verlagen ebenso auf dem Cover ist. Da hatte der Wolfgang Burger den gleichen Titel, die Denise Mina bei Heine, der Burger war es bei Pieper, dann gab es noch bei Weltbild und bei im Bertelsmann Club das gleiche Cover. Das gleiche Motiv, 1:1, und das war so ein Ding, wo ich mir sagte, okay, hey, ihr habt hier einen Werbeschwerpunkt mit Fernsehwerbung und die kaufen den Titel noch nicht mal irgendwie, das Covermotiv noch nicht mal irgendwie, lassen sich die Rechte schützen, kaufen es exklusiv ein, sondern machen irgendwie so ein
Larifari. Wäre ein Bruchteil der Fox-Werbung gewesen, ne?
Ja, ja, und das ist so, wo ich mir denke, hey, das ist doch aber doch klar, dass so ein Titel nicht laufen kann, weil, ich meine, wenn der Buchhändler den ersten Roman mit dem Cover sieht, dann wird er sagen, hey, den habe ich doch schon, der liegen, den brauche ich nicht mehr. Simple Gleichung in meinen Augen, aber das war halt irgendwie, es war halt alles dumm. Also, naja, wie auch immer.
Darf ich noch was anderes fragen, bevor wir den Verlagsrant bekommen, bei dem bei der Sendung mit Martin Christ, auf den auch schon alle gewartet haben. Noch kurz was anderes. Es gibt ja durchaus Menschen, die sich eher als Verlagsautoren sehen und diesen Weg halt wählen. Das steht ja auch eben frei. Also das ist ja auch völlig in Ordnung. Davon abgesehen würde ich allerdings heute sagen, und ich glaube erneut, dass du mir dazu stimmen wirst, wenn man es professionell betreibt, das heißt wirklich als einen Weg betreiben möchte, von dem man seinen Lebensunterhalt bestreitet, halte ich es, glaube ich, mittlerweile einfach für statistisch wahrscheinlicher, dass man im Self-Publishing, beides ist harte Arbeit, keine Frage, aber dass man im Self-Publishing die besseren Chancen hat. Und vor allem auch deshalb, also neben anderen Vor- und Nachteilen, die wir alle mal ausführlich gern, aber nicht jetzt hier besprechen können, weil wir beide haben uns da schon ewig drüber ausgetauscht, aber vor allem ist es halt auch das schnelle Reagieren auf Lesermeinungen, auf überhaupt, dass du halt auch sagen kannst, okay, ich habe jetzt zwei Bücher lang diese Reihe probiert und sie funktioniert halt nicht. Kann ich was ändern? Kann ich sie retten? Setze ich eine neue Reihe auf? Weil das sind alle so Sachen, wenn wirklich deine Priorität ist, davon zu leben, musst du dir solche Gedanken machen. Die macht sich ja auch beim Verlag jemand. Ist ja nicht so, dass die einfach sagen, oh, das ist ein schönes Manuskript, das kriegst du in der Regel immer zu hören. Also ich habe dann auch so Sachen zu hören bekommen, die gaben mir echt zu denken, wie, Mensch, das ist ja fast schon fertig, das kann man ja fast schon so veröffentlichen. Und ich dachte mir, na, ich bin ja auch Autor, was kriegt ihr denn sonst so? Und die Antworten darauf waren auch sehr interessant, speziell mit den dazugehörigen Namen, die man auch so kennt, wo man so denkt, ach, sowas liefern die ab. Mhm. Und dann muss erstmal ein Team von Lektoren da einschreiten, damit du nachher Buch dazu sagen kannst. Mhm. Aber das ist auch wieder eine andere Sache. Es sind halt alle Sachen, die hast du selbst auf dem Tisch als Self-Publisher. Und das kann im Guten wie im Schlechten. So, Punkt. Mhm. Was ich noch fragen wollte für alle, die sich tatsächlich für diesen Weg entscheiden und das versuchen möchten als Verlagsautor, erstmal muss man das ja auch hinbekommen. Ich meine, das heißt in der Regel auch Agentur. Und dann Agentur bewirbt das Buch bei diversen Verlagen, alles zieht sich auch eine Weile hin in der Regel und so weiter. Aber mal angenommen, man kriegt das hin, kriegt da ein Buch unter und das hat mir gerade zu denken gegeben in deiner Erzählung. Würdest du es grundsätzlich für angeraten halten, dass man sich da mit dem Lektor hinsetzt, weil das scheint ja bei dir ganz gut funktioniert zu haben und sagt, okay, man greift auf dessen oder deren Erfahrung zurück und konzipiert den Roman tatsächlich zusammen oder wie würdest du es heute sehen?
Also ich glaube, dass das eher die Ausnahme war damals. Ich glaube nicht, dass die Verlage heutzutage noch die Kapazitäten und die Ressourcen haben, sich so viel Zeit für einen Autor zu nehmen, um mit ihm dann über Monate hinweg einen Roman zu konzipieren und den dann auch noch irgendwie im Verlag unterzubringen, weil der muss ja dann auch noch dort erstmal untergebracht werden, der muss halt im Vertrieb, bei den Marketingleuten und so, da muss er ja überall auch nochmal angepriesen werden, damit der dann auch entsprechend nach außen hin kommuniziert wird. Und ich glaube, dass diese Möglichkeiten, Kapazitäten bei den Verlagen heutzutage gar nicht mehr so in diesem Ausmaß existieren. Ich kann es nicht sagen, das war halt 2010 damals. Das war irgendwie, glaube ich, nochmal eine ganz andere Zeit. Das war noch so eine Wendezeit. Da war auch noch vieles im Umbruch. Und die suchten halt einen neuen Autor, einen neuen Thriller-Autor. Und da kam ich halt als von Goldmann und aha, der kann gut schreiben. Der hatte sich mit einem Exposé beworben. Das Exposé klingt gut, der kann das. Und der kann auch, die Textprobe war gut. Und ja, aber wir nehmen nicht dieses Exposé, sondern wir haben eine ganz andere Idee. Lass uns doch das mal versuchen. Okay. Bist du bereit, mit uns diesen Weg zu gehen? Naja, und ich halt so ein bisschen verzweifelt, weil bei Goldmann hat es nicht geklappt. Ich wollte halt irgendwie trotzdem weiter beim Verlag veröffentlichen, weil 2010 war auch noch nicht so das Ding mit Self-Publishing. Ja. Existierte zwar schon, aber es war für mich noch nicht so wirklich das Dingen. Und ich dachte, ja klar, welche Wahl habe ich? Und wenn mich ja jemand an die Hand nimmt, dann mache ich es. Aber man muss sich dessen natürlich auch bewusst sein, dass da viel von dir als Autor natürlich auf der Strecke bleibt. Du hast natürlich da jemand an der Hand, der dir sagt, das und das solltest du so und so machen. Dann wird's erfolgreich. Das ist der entscheidende Punkt, weil ich dann, als ich dann nämlich mit Dreckspiel so gefloppt bin, haben wir uns natürlich hingesetzt und okay, was machen wir jetzt? Wir müssen das so und so machen. Nimm mal den Kommissar mit rein, weil wir brauchen den Kommissar und mach mal wieder so ein bisschen Serienkiller-mäßig und dann mach mal so und so. Und das hat auch nicht funktioniert. Es ist keine Gewähr, dass es wirklich erfolgreich ist, aber es kann durchaus funktionieren, weil natürlich die Lektoren diejenigen sind, die den Markt am besten kennen, also zumindest den Buchmarkt, was den Buchhandel betrifft. Wie gesagt, erstens ist keine Erfolgsgarantie und zweitens, du musst dir bewusst sein, dass halt von deinen Ideen oder was du gerne schreiben möchtest, nicht mehr viel auf der Strecke bleibt. Jetzt, wie gesagt, war ich mit der Mädchenwiese noch sehr nah dran an dem, was ich machen möchte. Es hatte schon Spaß gemacht und ich überlege auch irgendwann nochmal einen zweiten Teil zu schreiben. Also ist durchaus mal geplant. Mhm. Aber wie gesagt, im schlimmsten Fall kann es halt passieren, dass halt sehr viel von deinen Ideen auf der Strecke bleibt, weil halt einfach der Verlag oder die Lektorinnen oder Lektor sagen, ja, nee, geht leider nicht, das und das funktioniert besser.
Ja, okay. Das ist auch so ein bisschen mein Eindruck. Ich habe ja dann auch wirklich schon Probleme mittlerweile, wenn jemand von mir ein Exposé haben möchte oder so. Ich habe das ja früher auch. Ist ja der Normalfall, der Verlag sagt, okay, neues Buchprojekt, würden wir gern wieder gemeinsam realisieren. Was hast du denn anzubieten? Und dann erzählst du so von 1, 2, 3, 4, 5 oder 10 Ideen, die dich so umtreiben. Das ist ja dann noch in einem halbwegs vernünftigen Rahmen, sagen wir mal so maximal halbe A4-Seite pro Idee. Das finde ich auch vernünftig. Man muss ja irgendwie kommunizieren, worum soll es gehen. Also ein Clown, der in einer Kleinstadt Kinder frisst, wäre die Idee. Ja, und rausgekommen sind dann, glaube ich, weit über 800 Seiten, wenn nicht sogar mehr, whatever. Aber die ab Exposé wird es für mich halt schon kritisch, weil dann gerade als Nicht-Plotter ist, da schreibe ich ja das Buch schon in ganz klein fertig, weiß auch schon, wie es ausgeht, weiß auch schon, wie die ganzen Stränge da hinzuführen. Wer damit kein Problem hat und für den das okay ist, völlig cool. Aber für mich, also bei mir hat das wirklich in der Vergangenheit dazu geführt, dass viele Projekte gekillt wurden dadurch, die vielleicht interessant gewesen wären, weil du, für mich ist das halt, das habe ich auch erst Jahre später festgestellt, ich brauche halt diesen Funken dieser ersten Idee. Und wenn der stark genug ist, zieht er mich durchs ganze Buch. Und seit ich nicht mehr plotte, habe ich kein einziges Projekt mehr abgebrochen. Als ich noch geplottet habe, war es so eine Rate von 2 Projekte für die Tonne und 1, aus dem ein Buch wurde.
Echt?
Und das ist halt auch nicht gut. Ja, ja, war, ich hab Stapel, war also nicht in Papier, aber ich habe das halt in digitaler Form. Ich habe Verzeichnisse voller angefangener Manuskripte bis zu 100 Seiten rein, kompletter Plot, Exposé, alles dazu da. Und die wurden dann irgendwie abgewürgt. Aber das hat ja vielleicht auch ein bisschen mit Schreiberfahrung zu tun. Ich will jetzt nicht allein auf dieses Plotten, nicht Plotten zurückführen. Das ist ein Thema bei mir. Aber tatsächlich hat das auch damit zu tun. Und ein Tipp, wenn wir schon bei Schreibtipps sind, du hast ja vorhin deinen tollen Tipp gegeben. Auch sehr wertvoll, wie ich finde. Also ohne Scheiß jetzt, weil das ist was, womit, glaube ich, gerade beginnende Autorinnen und Autoren durchaus so ein bisschen strugglen. Dass man halt, weil man, oft ist es ja auch so, dass man Sachen schreibt, die machen einem Spaß und man hat jetzt nicht das große, nicht so geplant als, das muss jetzt ein Hit werden. Und plötzlich wird es einer, weil man einfach riesen Spaß beim Schreiben hat, das überträgt sich auf den Leser im idealen Fall. Und ja, und dann soll man da weitermachen. Also ich würde es auf jeden Fall machen, weil das waren gerade ideale Bedingungen, die ich da dargestellt habe. Aber ein anderer Schreibtipp von mir wäre auf jeden Fall immer zu Ende schreiben, was man anfängt. Weil nur so lernt man, wie man komplette Bücher schreibt.
Also ich bin ein großer Freund des Plottens, weil haben wir ja schon. Aber ich habe halt immer meinen Roman schon, den allerersten Roman damals für Goldman, da habe ich irgendwie ein Exposé über 100 Seiten, da war halt wirklich jedes einzelne Kapitel schon drin, mit ausformuliert quasi in wenigen Worten, sodass
also
ich...
Also ein Roman quasi schon.
Eigentlich fast. Schon
ein
Roman im ganz Kleinen. Ich musste halt wirklich nur noch die Kapitel dann ausformulieren, die Dialoge ausformulieren und. Und das habe ich dann eigentlich von Anfang bis Ende durchgezogen bei den Verlagen, weil ich war da tatsächlich immer in der glücklichen Lage. Der nächste Roman war fällig, also habe ich mich hingesetzt, habe einen geplottet und dann wurde der halt genommen und wurde gekauft und wurde halt veröffentlicht. Und was anderes habe ich nie gemacht. Ich habe immer nur auf quasi Anforderungen geplottet und die habe ich dann auch geschrieben. Klar stellt man beim Schreiben manchmal fest, dass das oder jenes vielleicht doch nicht so ganz passt, wie man sich's beim Plotten überlegt hat. Im Konzept.
Ja, wow.
Und dann bin ich aber auch nicht derjenige, der es dann irgendwie dann in die Tonne kloppt, sondern ja, dann kann es durchaus passieren, dass ich da mal irgendwie 2 Wochen an einer Szene arbeite, weil ich merke, okay, das hat beim Plotten gut im Kopf funktioniert. Ja. Aber dann schreibe ich es und merke plötzlich, na Moment, der Ermittler, der Kommissar, der müsste sich an dieser Stelle aber eigentlich auch noch diesen Gedanken machen. Nur wenn er diesen Gedanken macht, dann nimmt er die ganze weitere Geschichte schon ein ganzes Stück weit voraus.
Ja,
aber
ja,
der muss sich an dieser Stelle jetzt diesen Gedanken machen, weil das ist liegt einfach auf der Hand. So, und dann stehst du da und dann kann es passieren, dass er halt einfach irgendwie die Geschichte hinten raus verändern muss oder nach vorne raus ein bisschen verändern muss, einfach damit er sich zu dieser Zeitpunkt noch nicht diesen Gedanken machen kann oder noch nicht diese Erkenntnis hat. Oder es sind halt einfach so Sachen, wo du halt irgendwie merkst dann auch, ich habe auch meine Ermittler und meine Kommissare, die mich beraten und wo man dann halt auch denkt, Moment mal, irgendwie hier, der Ermittler hier an dieser Stelle, ruf mal kurz an, sag mal, pass mal auf, hier, ich habe jetzt die Situation, müsste der Ermittler, kann der Ermittler das schon? Ja, das kann der. Ja, verdammt, dann passt das aber da hinten nicht. Ja, dann muss er halt Gedanken machen. Wenn das dann an dieser Stelle nicht passt, dann bin ich halt auch jemand, der nicht sagt, okay, ich lasse das jetzt mal ruhen und fange einfach 5 Kapitel weiter an zu schreiben, sondern ich schreibe Kapitel um Kapitel, beziehungsweise Handlungsebene. Ich bin dann nicht nur Kapitel bis zu Kapitel, sondern ich habe ja mehrere Handlungsebenen, die sich immer wechseln, mehrere Figuren, mehrere Perspektiven, die sich abwechseln. Und ich schreibe halt immer eine Perspektive erstmal komplett und habe die anderen immer so nebenbei im Blick. Und dann kommt halt die nächste Handlungsebene. Dann werfe ich die Kapitel erstmal alle so, wie ich sie im Vorfeld geplottet habe, setze sie dann zusammen und... Naja, das ist halt irgendwie, dann ich schreibe erst eine Handlungsebene zu Ende, bevor ich mit der nächsten beginne. Und wenn ich in der einen Handlungsebene ein Problem habe, in dem und dem Kapitel, mache ich nicht 10 Kapitel weiter, an 10 Kapitel vorwärts weiter, sondern ich muss erst dieses eine Kapitel beenden, diesen Dialog, bevor ich weiterkomme. Da bin ich blockiert. Es ist keine Schreibblockade, aber ich muss halt einfach erstmal dieses Problem gelöst haben, bevor ich irgendwie weitermache. Da hänge ich dann fest.
Mache ich auch so. Also ich schreibe aber nicht. Und der Dan Dreyer hat das lustigerweise auch so gemacht. Der hat so gemeint, also er schreibt halt Fantasy. Da hast du ja auch oft mehrere Protagonisten, verschiedene Perspektiven und so. Und er schreibt halt die Handlungsstränge auch einzeln, weiß aber aufgrund des Plottes schon, wo die sich dann auch mal schneiden. Weil oftmals, also sind ja jetzt nicht 5 unabhängige Handlungen, die du erzählst. Nee, so, nee. Und er schreibt es dann halt bis zu dem Punkt, wo die sich kreuzen. Und danach dann so auch weiter. Ich mache es ganz anders. Ich schreibe einfach chronologisch das gesamte Buch. Und wenn ein Wechsel in der Perspektive ist, schreibe ich da weiter, dann wechsle ich zurück. Dann das hilft mir persönlich auch ein bisschen dabei, das mehr aus Lesersicht zu sehen, um den Leser jetzt nicht in Anführungszeichen zu überfordern. Weil wenn du zu viele Personen gleichzeitig im Kopf behalten musst und deren weitere Gedanken und dann sind erstmal 3 andere Personen dazwischen, kann es halt vorkommen, ich sage nicht muss, aber es kann vorkommen, dass so ein bisschen der Faden weg ist, da musst du halt wieder aufholen. Und das würde mir beim Schreiben ja, zumal ohne Plot, sowieso nicht passieren. Also ich muss schon immer ständig auch im Kopf haben, was so die letzten 2-3 Kapitel passiert ist und auch grundlegend, also ich meine, du vergisst ja beim Schreiben auch nicht, wie der Einstieg war oder so. Also, oder was der Mordfall ist. Also, weil es sei denn, du machst halt ein halbes Jahr Abstand zwischen jedem Kapitel oder so ein Quatsch. Aber das hast du schon noch so halbwegs auf dem Schirm. Und das hilft mir so ein bisschen auch beim natürlichen Flow des Ganzen, weil ich festgestellt habe, dass auch in der Nebenhandlung durchaus Dinge vorkommen können, die dann wieder die Haupthandlung befeuern. Und sowas würde ich halt beim Plotten nicht voraussehen können in diesem Umfang. Deswegen lasse ich halt einfach auf mich zurollen. Aber ich glaube, dass man sich wirklich hinsetzt und in 14 Tagen das Ding durchschreibt, was man rein von der Schreibzeit locker schaffen würde oder nimmt 3 Wochen, reine Schreibzeit. Also du würdest am Tag deine 6 bis 8 Stunden einfach tippen und alles läuft wie am Schnürchen. Schafft man das locker in 3 Wochen. Das Ding ist aber, dass man halt auch beim sogenannten Schreiben sehr viel Zeit damit verbringt, drüber nachzudenken, wie zur Hölle geht's jetzt eigentlich weiter. Und da rettet dich Plotten auch nur bedingt, weil erstens investierst du halt sehr viel Zeit ins Plotten. Weil da hast du dieselben Probleme auch. Du bist an irgendeinem Punkt in der Handlung und sagst, okay, jetzt habe ich die Figuren da und das ist das Problem, aber wie kommen die denn da weiter? So, und ob du da jetzt beim Schreiben oder beim Plotten drüber nachdenkst, ändert an dem Nachdenken nichts. Und selbst wenn du es dann geschrieben hast, hast du halt, oder geplottet hast, hast du ja genau dieselben Probleme, dass du halt irgendwann sagst, ja, die Figur würde sich jetzt untypisch verhalten oder Mist, die hat jetzt hier was gefunden, weil ich es interessant fand und jetzt hat sie aber dieses Wissen schon und also das heißt, ich kann mir auch wirklich nicht vorstellen, den Autor würde ich gerne mal treffen, der halt wirklich sagt, nö, wenn das bei mir geplottet ist, dann wird das zu 100% so umgesetzt und da gibt es auch keine Veränderung und nichts, nee, habe ich auch noch nie getroffen.
Das passt zu 100%, passt das nicht, aber du hast einen wichtigen Punkt genannt, das ist schon, du hast natürlich mit deiner Art zu schreiben dann die Leser vielleicht einen Tick mehr im Blick, weil ich natürlich, wenn ich da hier so einen Roman wie Hexentanz oder Mädchenwiese mit 5 oder 6 Handlungsebenen, Dreckspiel habe ich sogar auf die Spitze getrieben, da waren es glaube ich 7 oder 8 Handlungsebenen, die sich da ständig wechseln. Das ist natürlich ein Roman, den kann der Leser nicht irgendwie morgens auf dem Weg zur Arbeit lesen, jeden Tag irgendwie so 2 Kapitel. Und am Wochenende ist er mit Familie unterwegs, um am Montag weiterzusehen, da ist er raus. Das kann er nicht. Ja, das ist natürlich, da geht nicht. Das ist natürlich nicht unbedingt sehr leserfreundlich. Dessen bin ich mir bewusst. Und auch da versuche ich natürlich hier und da mich ein bisschen runterzuschrauben. Was ich aber durchaus sehr gerne mache, weil du es gerade erwähnt hast, ist, dass ich manchmal Handlungsebene haben oder Figuren habe, die sich im ganzen Roman nicht einmal begegnen, die wirklich überhaupt nicht miteinander zu tun haben, aber trotzdem die Handlungen, die sie begehen, sich gegenseitig in irgendeiner Form berühren beziehungsweise wichtig füreinander sind, dass halt irgendwas in der einen Handlungsebene passiert, was für den Handlungsebene, für den Kalperner beispielsweise sehr wichtig ist, aber der Kalperner würde die andere Figur nie treffen. Das finde ich manchmal auch sehr spannend, dass die Figuren sich überhaupt nicht begegnen, aber das, was in ihren Handlungsebene passiert, wechselseitig sehr wichtig ist füreinander. Das finde ich manchmal auch sehr spannend. Funktioniert die, nicht immer?
Ja, wie sind die dann verbunden? Wie muss man sich das vorstellen? Also jetzt mal Idiotenbeispiel von mir, was im Thriller nicht gehen würde. Aber du hast einen Mörder, der seine Taten begeht und einen Kommissar, der den jagt. Bloß kriegt der den Mörder zum Schluss nicht. Und deswegen, das wäre ja so ein Fall. Jetzt wird man im Krimi nicht so machen, weil es ist sehr unbefriedigend für den Leser. Also ich meine, es kann schon sein, dass der so Saw-mäßig, dass der Killer zum Schluss einfach sagt, ja, er wählt jetzt den Freitod von mir aus. so dass es tatsächlich nie dazu kommt, dass sie ihn kriegen. Aber da musst du meines Erachtens wenigstens so machen, dass der Kommissar zumindest weiß, wer der Typ war. So ganz zum Schluss. Weil sonst ist es für mich so unbefriedigend. Aber nimm mal ein Beispiel aus einem deiner Romane vielleicht.
Ich nenne jetzt nicht den Namen des Romans. Ich nenne jetzt auch nicht die Namen der Figuren, um jetzt nicht zu spoilern. Aber es gibt einen Roman, den ich geschrieben habe. Da begegnen sich am Anfang des Romans zwei Ermittler. Ja. Kaltbrenner und noch jemand anders. Die begegnen sich und an einem Tatort oder an einem Fundort, an einer Leiche. Und dann erlebt man, wie der Kaltbrenner aufgrund dieses Auffindens der Leiche anfängt zu ermitteln. Mhm. Und dann gibt es einen Cut und man erlebt halt den anderen Ermittler, erlebt man, wie er zurück aufs Revier fährt. Und von dort sich mit ihm Ereignisse vollziehen. Mit diesem anderen zweiten Ermittler.
Ja, ja.
Und von da an begegnen sich die Ermittler Kaltbrenner und der andere nicht mehr. Und erst am Ende der Geschichte erfährt der Leser, dass dieses Aufeinandertreffen von Kaltbrenner und dem anderen Ermittler quasi nacheinander erfolgte. Dass nämlich der Anfang der Geschichte des Romans gleichzeitig das Ende des zweiten Ermittlers ist. Also Kaltbrenner trifft am Ende der, also ich hoffe, das habe ich halbwegs da. Ich kann es jetzt nicht zu sehr verraten, es würde zu sehr spoilern. Aber erst am Ende der Geschichte erfährt der Leser, dass der Anfang eigentlich das Ende der Handlungsebene ist. Und man erfährt halt so im Prinzip, der Moment, wo der Ermittler, der zweite Ermittler, zurück aufs Revier fährt, stellt man halt fest, nee, der ist gar nicht von diesem Fund der Leiche zurück zum Revier gefahren, sondern es ist 3 Tage vorher passiert. Da ist der zurück aufs Revier gefahren. Also
um es vielleicht Menschen zu erklären, die jetzt nicht ganz so tief in diesem Handlungskram stecken, stellt es euch so vor wie bei einer Fernsehserie, die jetzt, sieht man ja auch ab und zu bei Action oder Thriller, die jetzt mit einer Situation beginnen, wo der Ermittler in ein Gebäude reinrennt, dann explodiert das Gebäude und du weißt halt nicht warum und was hier überhaupt passiert ist. Und dann kommt 5 Stunden vorher und dann setzt die Handlung ein und du hast praktisch eine Szene von später schon ganz am Anfang gesehen, als Hook. Das wird ab und zu mal gemacht. Und das
wobei
ist im
das
Endeffekt.
Nicht, wobei das nicht beide Handlungsebenen betrifft. Kaltbrenner geht dann chronologisch im Hier und Jetzt weiter, während die andere Handlungsebene tatsächlich in der Vergangenheit spielt.
Und das ist halt der Martin Twist, der Martin Christ Twist sozusagen, genau, dass man halt sagt, das war jetzt nur ein sehr einfaches Beispiel aus der Fernsehserie und der Martin muss es natürlich dann immer noch übertreiben.
Genau. Ja, das macht aber so eine Geschichte natürlich auch in der Planung ein bisschen schwieriger, weil du musst ganz andere Dinge im Auge behalten. Du musst bedenken, dass die eine Handlungsebene halt vor der anderen spielt und es gibt einen Moment in der Geschichte dann, wo es so aussieht, als würden die sich an einem anderen Tatort wieder begegnen. Können sie aber gar nicht, weil ja die eine Handlungsebene 5 Tage vorher spielt. Es sieht für die Leser nur so aus. Und das ist natürlich für den Autor sehr herausfordernd, so eine Situation zu schreiben. Da muss natürlich alles haargenau stimmen, damit der Leser erstmal aufs Glatteis geführt werden kann.
Ja, das heißt so, der ganz erfahrene Krimi-Leser würde sich an der Stelle vielleicht schon fragen, da ist dem Autor da ein Fauxpas passiert und der Autor sagt, ja genau das sollst du denken.
Genau das.
Und dann geht's weiter. Bei mir wäre es wahrscheinlich so, ich würde die Szene am Anfang schreiben und dann würde die Handlung so passieren und mitten im Buch würde ich feststellen, Moment, diese Szene war ja gar nicht am Anfang. Und dann wüsste ich erst, dass die später war. Und bis dahin ist es ja dann trotzdem alles schlüssig erzählt. Damit verringert sich für mich, glaube ich, der Planungsaufwand. Was allerdings steigt, ist das Risiko, dass das mächtigst in die Hose geht und irgendwo dir so ein richtiges Ding reinballert, wo du halt sagst, nee, also jetzt haben wir wirklich die Situation, wo jemand an 2 Orten gleichzeitig ist und dann schreibst du halt Fantasy drauf, fertig. Nein,
Nein, der entscheidende Punkt ist ja, dass die Leser, die Leserinnen und Leser das manchmal übernehmen, sowas. Also ich habe es auch in einem anderen Roman gemacht, da habe ich auch Handlungsebenen, die Zeit, lange sieht so aus, als würde zeitgleich spielen und plötzlich gibt es nach 2 Drittel des Romans gibt es eine Szene, wo dann gesagt wird, pass mal auf, hier Kommissar Kaltbrenner, da gab es doch damals einen Fall mit der jungen Frau und dem Mädel. Hm. Und dann weiß man plötzlich, ach scheiße, die andere Handlungsszene mit der jungen Frau und dem Mädel, die spielt schon vor 5 Jahren. Die spielt gar nicht zeitgleich. Das ist halt so eine Sache, das kannst du machen. Und ich finde das auch extrem spannend. Ich mag das ja auch, wenn es dir gelingt, als Autor die Leserinnen und Leser so auf die falsche Fährte zu schicken, dass sie die ganze Zeit denken, pass mal auf, wann passiert das denn? Wann begegnen die? Wann kann der Kaltbrenner denen helfen? er kann ihnen gar nicht helfen, weil der ganze Fall schon 3 Jahre oder 5 Jahre zurückliegt.
Genau.
Nur manche Leser nehmen das übel. Die schreiben dann, hey, ich fand das aber scheiße, weil ich habe erst nach 2/3 gemerkt und hat man mir erzählt, dass das irgendwie vor langer Zeit spielt. Das fand ich aber scheiße. Ich möchte gerne von Anfang an wissen. Kann dir auch
passieren. Ich nenne das verwechselte Opfer. Das ist so ein Trope bei mir schon. Wo man halt praktisch denkt, zum Beispiel, jemand ist entführt worden. Und ich habe das auch astrein genauso in einem meiner Romane, und die Leser, die sie kennen, werden halt wissen, welcher, dass du halt wirklich einen Großteil der Handlung denkst, das ist das aktuell entführte Opfer, und dann ist es halt tatsächlich tot und du bangst halt drum und dann wird es halt tatsächlich gefunden. Das ist eine riesen
Habe ich auch gerade gemacht, Schwarze Nacht.
Genau.
Dem aktuell.
Perfekt. Aber das Ding ist, das ist schon ein bisschen Advanced Technik, glaube ich, weil da musst du halt viele Dinge achten. Erstens musst du, glaube ich, dem Leser durchaus das Gefühl geben, er hätte es schon erahnen können und hätte nur, ganz, das ist, glaube ich, klar. so ein Trick beim Thriller und Krimi. Das ist so ein Thema, was du auf Sherlock Holmes sogar zurückführen kannst. Da gibt's 1-2 Geschichten, wo er wirklich dem Leser Wissen vorenthält, und das ist unbefriedigend. Du musst tatsächlich immer so den Eindruck haben, ich hätte drauf kommen können, es ist mir nur so durchgerutscht.
Ja, so kleine Hinweise.
Und wenn du,
kleine Hinweise,
genau, streuen. Und wenn du das geschickt machst, dann funktioniert das auch, dass der Leser sich halt nicht so veräppelt vorkommt, so nach dem Motto, und jetzt hat er 2 Kapitel vorm Schluss den Kai aus der Kiste gezogen und gesagt, Edge Badge, das ist alles schon längst vergangen, hahaha. Und das ist tatsächlich in der Realität, klingt das jetzt leichter, als das dann zu machen ist, weil du willst es ja auch nicht spoilern. Du willst ja auch nicht, dass der Leser schon am 1/3 des Buches sagt, na ja, logisch, das kann nicht der sein, weil der hat ein anderes T-Shirt an oder so ein Quatsch.
Genau.
Der ist ein schmaler Grat. Aber das ist, was das Schreiben und, wie ich finde, auch das Lesen ja erst dann wirklich so spannend, befriedigend und auch abwechslungsreich macht. Also, dass ein Ermittler loszieht und einen Mörder fasst, das ist für sich jetzt kein Alleinstellungsmerkmal. Geh mal auf Amazon, gib das mal als Keyword ein, dann hast du, glaube ich, den ein oder anderen Roman, den man da findet, darf ich mir sagen lassen. Nee, aber die Frage ist, wie macht es der jeweilige Autor? Was fallen dem noch für Kniffe und für interessante Handlungsverläufe ein? Und das war jetzt meine ungeschickte Überleitung zu einem anderen Thema, weil wir sind auch schon über die Stunde jetzt, aber egal. Du bist ja mittlerweile auch unter die Lehrenden gegangen. Das heißt, es gibt die Autorenschule, wo Menschen lernen können, wie Martin Christ zu sein. So auszusehen wie du, so zu schreiben wie du. Genau. Ist das obligat, dass sich dann auch alle erstmal die Haare scheren müssen?
Das ist die Aufnahmebedingung. Die Aufnahmebedingung. Erstmal Haare scheren. Das ist unbedingt. Ja,
gut, ich denke drüber nach. Nein, aber möchtest du kurz dazu was sagen? Was ja, ist das, die Autorenschule?
Die Autorenschule ist tatsächlich ein Ort, wie du schon richtig sagst, wo man alles lernen kann, sich aneignen kann, was zum Schreiben, Veröffentlichen dazugehört. Und das ist, ich sag mal, sowas, was mich häufig bei vielen Autorenschulen, anderen Ratgebern so ein bisschen gestört hat, war zum einen...
ja, das, meinem zum Beispiel. Komm, lass hören. Hau raus.
Nee, nein, das ist häufig geht's ja viel um Schreiben. Natürlich kannst du in der Autorenschule bei Martin Christ lernen, wie du eine spannende Geschichte, wie du Figuren entwickelst, wie du Dialoge schreibst, wie du die Leser packst, wie du Leser fesselst, wie du auch romantische Szenen schreibst, wie du halt immer, ich meine, ich komme ja so auch ein bisschen aus dem Genre, ich habe ja nun mal Erotikromane geschrieben, also gerade Erotik ist ja nun auch im Roman schwieriges, vielleicht sogar die Kür, weil gute Erotik zu schreiben ist nun mal echt anstrengend. Das kann auch schnell kitschig oder peinlich werden.
Definitiv, ich glaube, darüber ist nur noch Humor. Das ist für mich die absolute Todeszone. Also so ein komplett humoristischer Roman, nicht eingestreut, sondern das könnte ich nicht.
Ich sag mal so, das die Grundlagen kriegst du, die versuche ich den Leuten zu vermitteln, aber das alleine ist es eben nicht. Und ich finde halt, das ist halt bei vielen Schulen und vielen Ratgebern bleibt das so ein bisschen auf der Strecke, weil gerade auch im Self-Publishing, und wir richten uns natürlich auch so ein bisschen an die Self-Publisher, weil die Schule betreibe ich ja nicht nur alleine, die betreibe ich ja mit dem wunderbaren Sarah Lipperson und Caroline Reif. die mir dabei helfen. Und es ist schon so, dass es da auch natürlich um Marketing, um den ganzen Veröffentlichungsprozess geht, weil natürlich gerade Self-Publishing, wir hatten es ja gerade schon drum, da geht es halt eben nicht nur um Schreiben, sondern du musst halt alle Aufgaben übernehmen, die auch ein Verlag übernimmt.
Und wenn ich das nochmal fix einstreuen darf, für alle, die das Thema immer noch so auf dem Tisch, was heißt immer noch, die das Thema auf dem Tisch haben, Punkt, nur allein, dass das Buch beim Verlag erscheint, was schon ein Riesenschritt ist, was allein schon nur sehr wenige schaffen, ist damit noch gar nichts getan. Und also das heißt, was du vorhin schon ansprachst, wenn zum Beispiel das Marketing sagt, nee, wir haben aber schon die drei Spitzentitel und deiner ist halt Spitzentitel Nummer 4, aber die Buchhändler gieren schon nach den aktuellen Werken von Pop, was deine direkte Konkurrenz auch beim Verlag sein kann, weswegen die ja so aufpassen, dass es nicht zu viele pro Genre gibt und so weiter. Kann das halt sein, dass ein Buch nach Erscheinen mit noch so einem tollen Cover und was auch immer und vom Lektor hochgelobt komplett sang- und klanglos verschwindet und das Drastische ist, dass es gefühlt mit 95% aller Bücher so ist, die jedes Jahr erscheinen. Und das ist ein Problem, was das Self-Publishing löst. Deine statistische Wahrscheinlichkeit, es darüber zu schaffen, ist besser. Musst du dich dann halt auch mit Themen wie Marketing befassen, worum es auch in meinem Schreibratgeber, um das mal eben zu meiner Verteidigung zu sagen, bewusst nicht geht, weil der war schon so allein 500 Seiten knapp, ohne irgendwas zum Thema Marketing. Ich habe da abgebrochen, wo ich sage, jetzt ist dein Buch fertig, weil der richtet sich explizit an Anfänger. Also an Menschen, die das Problem haben, ich habe mein erstes, zweites Buch angefangen und kriege es nicht zu Ende, woran könnte es liegen? Und das sind vielleicht ein paar motivierende und hilfreiche Hinweise, wie ich finde, Punkt aus. Alles andere überlasse ich dann auch bewusst anderen, weil du auch bei so einem geschriebenen Ratgeber das Problem hast, was Marketing betrifft. Es gibt dann sowas wie goldene Regeln, die gelten immer. So Sachen wie kenne dein Zielpublikum. Aber auch das kann man sich mal an eine Wand schreiben, weil man es halt super oft wieder vergisst, obwohl es so offensichtlich ist. Aber da finde ich halt sowas Dynamisches, wie was du ja machst, diese Autorenschule, vielfach besser, weil du halt einfach nicht Marketing-Tipps, wenn ich zum Beispiel jetzt mir von Stephen King Marketing-Tipps über Buchmarketing anhören würde, das könntest du, glaube ich, komplett in die Tonne treten. Nicht, weil Stephen King keine Ahnung hat, sondern weil der in den 80er, 90ern seine Hochphase hatte und das war eine völlig andere Welt damals, was das Buchveröffentlichen betrifft. Ne? Sorry, das war am Rande.
Wie gesagt, es geht halt um Marketing, es geht halt auch noch darüber hinaus um Veröffentlichungszyklen, worauf du achten solltest, wenn du eine Veröffentlichung schreibst, weil es natürlich nicht einfach damit getan ist, dass du eine Veröffentlichung raushaust, sondern wann fängst du an, dafür Werbung zu machen, wann buchst du dafür Werbung, wo kannst du am besten für den Titel Werbung buchen, in welchem Rhythmus, in welchem Zyklus und wie kannst du es am besten mit deiner Veröffentlichung abstimmen, welche Möglichkeiten gibt es, also wir versuchen da schon die ganze Bandbreite so ein bisschen abzudecken und das ist halt irgendwie die Autorenschule und ich hatte mir einfach gedacht, ich meine, wenn einer davon erzählen kann, dann glaube ich, ich, ohne jetzt irgendwie die anderen schmälern zu wollen, bin nicht falsch verstehen, aber ich meine, ich habe im Verlag Bestseller geschrieben, im Verlag habe ich aber auch gefloppt, im Self-Publishing habe ich Bestseller geschrieben, ich habe auch im Self-Publishing Flops geschrieben und auch darüber erzähle ich in meinen Kursen ganz offen und ehrlich, um zu zeigen, was man vermeiden sollte. Also es wird da einige Kurse geben, wir bereiten ja auch gerade eine Streaming-Plattform vor, die demnächst an den Start gehen wird, in dem halt viele Kurse, und das ist halt nicht einfach so, wo du dich davor setzt und dir Videos anguckst, wo den halt irgendwie ewig so Front zu Front irgendwie erklärt wird. Worauf du achten musst und mach mal dieses so und schreibe mal so und lege den Dialog. Nee, da geht's halt wirklich schon ein bisschen mehr so um auch die halt, worauf man wirklich achten sollte, welche Fehler mir passiert sind und woraus der Leser halt, die Leser und Zuschauer und die Autorinnen und Autoren natürlich auch dann erkennen können, was man in Zukunft vermeiden sollte, nämlich zum Beispiel einfach einen Hardboiled-Roman im Self-Publishing zu schreiben.
Also, würde ich sagen, kommt drauf an. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Müssen wir jetzt vielleicht nicht vertiefen. Können wir uns gern mal privat drüber unterhalten, über das Thema. Ich habe es natürlich auch schon probiert. Hardboiled mag ich schon auch sehr. Die Frage ist nur, wie stark ist, also schreibt man das denn auch drauf und wie stark ist das der Fokus von dem Buch? Weil wenn man einfach Hardboiled-Stilmittel verwendet, ich sag mal so die klassischen, halt so grauer Ermittlercharakter, knappe Sprache immer so auf die Fresse-Attitüde, auch vor Gewalt nicht zurückschreckt und so weiter, sind das durchaus nützliche Sachen. Nur wenn du halt sagst, ich bin, habe jetzt gerade den nächsten Sam Spade erfunden, da lockst du vielleicht noch so ein paar Krimi-alte Hasen unterm Ofen vor, die sagen, ja, das ist ja geil, aber die bezahlen ja halt deine Miete in Summe dann wahrscheinlich auch nicht. Ich muss auch noch eins loswerden zu deiner Autorenschule. Also da muss ich jetzt mal, das muss ich jetzt einfach sagen. Was ich wirklich prima finde, ohne daran auch nur ansatzweise teilgenommen zu haben, geschweige denn von dir gesponsert zu werden, aber darüber kommen wir auch, muss ich sagen, der große Unterschied ist halt auch der mich damals bewogen hat, in meiner entsetzlichen Hybris einen Schreibratgeber zu schreiben, dass ich mir dachte, da draußen gibt es so viele Schreibratgeber von Menschen, die genau diese Schreibratgeber rausgebracht haben und sonst aber nichts, woran man festmachen könnte, dass sie tatsächlich mit ihren eigenen Tipps erfolgreich geworden sind. Auch, das trifft ja auch, das Thema hatten wir auch in vergangenen Sendungen schon, auch auf so große Namen im Business zu, wie zum Beispiel Blake Snyder, der nun verstorben ist schon seit einer Weile, und sein Save the Cat, was alle oder was viele so immer noch für so ein halb religiöses Werk halten, weil es dir wirklich auf den Kern auseinanderbricht, wie deine Handlung, davon abgesehen, dass es sich eher an Drehbuchautoren richtet, aber wie das halt zu sein hat und blablabla, dann guckst du halt die Vita von dem Typ an und der hat gerade mal so ein mittelprächtiges Kinderdrehbuch an Disney verkauft, that's it. So, und das ist halt der Unterschied. Bei dir weiß man halt, dass das von jemandem kommt, der tatsächlich weiß, wie es geht. Es ist immer so eine Frage, dass man halt sagt, okay, möchte man tatsächlich der nächste Martin Christ werden? Oder geht man dann halt seinen eigenen Weg? Aber zumindest weißt du ja, und das ist ja nachweisbar. Da braucht man bloß auf Amazon mal gucken und sich das Ranking angucken, die Rezension, bla bla. Und dann sieht man, schwarz auf weiß, dass du halt weißt, wovon du da sprichst. Was man sich davon dann annimmt, das liegt ja nun wie immer bei jedem selbst. Aber ich finde es halt wirklich Zeit- und Geldverschwendung, weil man damit auch so zugeballert wird, auf Social Media vor allem, mit diesen selbsternannten Schreibgurus bis hin zu Menschen, die wirklich super fadenscheinige Angebote haben, wie ich dein Buch zum Spiegel-Bestseller mache, so nach dem Motto, egal was drinsteht. Will man das? Wofür braucht man das? Also wie klein muss man wirklich selbst sein, um sowas in Anspruch zu nehmen, um dann der Mutti sagen zu können, guck mal, ich bin jetzt auch Spiegel-Bestseller-Autor, während andere halt mit richtigem Schreiben probieren. Und davon abgesehen, muss man überhaupt Spiegel-Bestseller-Autor sein? Wozu ist das gut? Das sind alles so Sachen, die sollte man sich mal durch den Kopf gehen lassen, bevor man sich da Hals über Kopf reinstürzt. Und muss man irgend so einem Vollidiot da irgendwie Geld in den Rachen stopfen, damit der irgendwelche Tricks zieht, falls es überhaupt funktioniert? Mir ist es auch egal, ob das funktioniert, weil das sind so Sachen, die berühren mich einfach nicht. Und bei dir kann man halt sehen, dass du weißt, wovon du sprichst. Und gerade auch das Thema Marketing, ich glaube, das interessiert auch viele tatsächlich, die so ein bisschen über den ersten Schritt raus sind. Klar, es ist interessant, erstmal sein eigenes Buchprojekt zu Ende zu bekommen, aber wenn du dann halt 5 Bücher auf dem Stapel hast oder 5 Manuskripte und dich mal allmählich fragst, ja, was macht man jetzt mit dem ganzen Kram? Ab dann wird es ja interessant und wir sind halt auch nicht mehr im Jahr 2000, weiß ich nicht, 10 oder so, wo deine Wahrscheinlichkeit, dass du einen Thriller jeglicher Qualität rausgehauen hast, mit einem Cover jeglicher Qualität, das mal fix auf 2,99 gesetzt hast und dann hattest du halt zigtausend verkaufte Exemplare. Die Zeiten sind vorbei, Leute. Also das ist halt nicht mehr. Ne?
Nee, aber es ist schön, dass du es sagst. Das war so der zweite Grund. Das hat mich auch so ein bisschen gestört, dass es da doch sehr viele gibt, die die sich als Schreibcoach, Schreibguru verkaufen, vermarkten. Und wenn man da mal schaut, was denn da an Veröffentlichungen gibt, dann ist da in der Regel gar nichts. Oder irgendwie eine Veröffentlichung, die bei 10 oder 20 Bewertungen rumdümpelt, wo ich mich frage, na sorry, aber kann ich so jemandem dann abnehmen, mir zu sagen, wie ich als Autorin oder Autor erfolgreich bin? Wobei es ja auch nicht immer nur um dieses Erfolgsversprechen geht, aber das ist ja das Schlimme auch, dass viele, viele dieses Erfolgsversprechen dann auch geben, wie auch du Bestseller-Autor sein kannst.
Genau,
aber das, ja, tatsächlich, das ist ja, wie ich schon sagte, ich will mich da jetzt auch nicht so selber irgendwie loben und in den Vordergrund spielen, aber ich dachte mir auch, mein Gott, ich meine, wenn es einer sagen kann, hey, ich habe Spiegel-Bestseller gehabt, ich war Bild-Bestseller, jeder meiner Kalpaner geht in die Top 100 rein, also ich meine, ganz falsch kann es nicht sein, was ich mache.
Genau. Nee, das sehe ich absolut genauso und deswegen, und es ist ja auch nicht so, als ob du Menschen zwingst, daran teilzunehmen. Man kann sich das nur anschauen.
Das sei jedem selbst überlassen.
Und klar, soweit ich das durchschaut habe, gibt's das dann auch so modular. Das heißt, man kann auch sagen, ich will jetzt nur Werbung oder Marketing oder so mir angucken. Ich hätte noch eine letzte Frage und dann würde ich die Runde für heute dann auch langsam ausklingen lassen. Deine Autorenschule und so weiter verlinke ich noch unten in den na, wie heißt's? Unter dem Video, Herrgott, ich bin alt, wie heißt denn Captions, das? In der Videobeschreibung.
Die Videobeschreibung.
Genau, ja, jedenfalls da schreibe ich das noch rein.
Wo auch immer, da unten.
Genau, da schreibe ich das noch. Letzte Frage, welche Rolle spielt deines Erachtens Social Media, also Instagram, TikTok, Facebook bei der Bewerbung von Büchern?
Interessant, wird ja immer wieder gerne mal auch in Social Media diskutiert. Gerade jetzt in diesem neuen Portal Threads wird es ja häufig von den Autoren.
Bin ich raus, bin ich schon wieder
raus. Habe ich gemerkt, ich habe dich letztens gesucht, plötzlich warst du wieder weg.
Ja, ja. Kann ich nicht ab.
Es wird da viel diskutiert. Und weil ich glaube, viele sich sehr viel von Social Media erhoffen.
Im Sinne von Buchverkäufe, ne?
Buchverkäufe. Ich hatte dazu auch das ein oder andere Wort mal verloren. Aber ich glaube, Social Media ist etwas, wo du so ein bisschen Leserbindung betreiben kannst, wo du ein bisschen versuchen kannst, deine eigene Autorenmarke zu schärfen, dich darzustellen und so herauszufinden, wer ich bin und wie ich mich als Autor darstellen möchte. Dass du aber sonderlich Verkäufe über Social Media generierst, das kannst du ja, glaube ich, abschminken. Das ist nahezu unmöglich. Es ist möglich, aber im sehr überschaubaren Rahmen. Was erstaunlicherweise immer noch funktioniert, ist tatsächlich bezahlte Werbung bei Social Media. Also okay. Wenn ich bei Facebook Werbung schalte für meinen Roman oder für die Vorbestellung, wenn mein Roman in die Vorbestellung geht, dann ich ab einem gewissen Zeitraum im Vorfeld den Roman bewerbe, dann macht sich das tatsächlich spürbar, auch bemerkbar.
Okay, jetzt aber nicht die ganzen Tricks verraten hier.
Nein, das wollte ich auch gerade sagen. Wie weit und wie genau das funktioniert, kann man natürlich in der Autorenschule lernen. Dazu gibt's auch einen ganz gezielten Kurs bei uns. Aber nein, dann tatsächlich ist es schon so, dass Social Media durchaus nützlich ist für dich als Autor, um so ein Stück weit dich als Autorenmarke zu profilieren und zu schärfen.
Das finde ich eine sehr wichtige Erkenntnis, dass du halt praktisch so ein kleines bisschen Selbstfindung auch betreibst und weil du dich ja auch ständig fragst, was spricht denn den Leser an? Jetzt ist er noch da, Martin.
Ja, da ist er
wieder. Also was spricht den Leser an? Was habe ich denn als Autor eigentlich zu bieten, was dann auch in meinen Büchern vorkommt? Was bin ich für eine Type oder was sind Themen, die für meine Bücher wichtig sind und so? Und das hilft dir unglaublich auch so ein bisschen beim Verlag, wurde ich zum ersten Mal damit konfrontiert, also deine Autorenmarke zu bilden. Also zu sagen, im Endeffekt geht es darum zu sagen, das ist der Typ, der halt das und das macht. So,
und du hast natürlich, das darfst du nicht vergessen, du hast natürlich auch deine Leserinnen und Leser in den sozialen Netzwerken. Ja, also, ja. Aber eben nicht, das ist das Erstaunliche, nicht die Masse. Und du kannst nicht als Käufer, als kaufwillige. Aber du hast einige deiner Fans sind bei Facebook oder Instagram und mit denen kannst du dort ein bisschen kommunizieren. Die freuen sich, ein bisschen an deinem Schreiballtag teilzuhaben. Das ist schon okay, aber der Fans, die kaufen deine Romane sowieso. Also da bist du einfach nur ein bisschen nahbarer für deine Fans. Das ist halt irgendwie schon eine dankbare Plattform, dann Social Media. Aber dir dann zu erhoffen, dass du darüber hinaus dann dir noch eine größere Leserschaft dort erarbeitest, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Und mir wäre jetzt auch keiner bekannt, der jetzt sagt, irgendwie, ich habe da jetzt irgendwie meine Riesenmasse an Leserinnen und Lesern gewonnen. Also das funktioniert irgendwie dann doch auf anderen Wegen.
Cool, wir werden es im Auge behalten. Wer sich mehr für das und andere Themen interessiert, rund ums Schreiben, Marketing und was nicht alles, autorenschule.de ist korrekt?
Nein, autorenschule.berlin.
Autorenschule.berlin. Ich wusste gar nicht, dass es das schon gibt, aber egal. Wird unten sowieso verlinkt, also braucht ihr auch nicht mitschreiben und noch merken. Und mit diesem Schlusswort zu Social Media und Co. würde ich mich jetzt gern von dir verabschieden für heute. Schönen Dank, dass du da warst. Martin Christ.
Ich danke dir. Name,
genau, sag nochmal, was? Haben wir ja schon genug Werbung gemacht. Also ich meine, die Bücher findet ihr auch unter Surprise, Surprise, Martin Christ und den anderen Pseudonymen, die ich schon genannt hatte. Mein Name.
Martin-christ.de.
Richtig, werde ich auch verlinken. Ich werde alles verlinken. Der ganze wird alles voller Links sein, genau. Mein Name ist LC Frei oder Alex Pohl oder Oliver Morris, was auch immer. Und schönen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und bis zum nächsten Mal.